und erzählt hat, dass er mit seiner Familie im nächsten Jahr im August, am 12. August, nach Spanien reist, weil da eine Sonnenfinsternis ist.
Mhm.
Und meine erste Reaktion war, ach, Sonnenfinsternis, ja, bei Gott, passiert ja auch andauernd wie Supermond.
Ja.
Aber dann habe ich mal geguckt, wann die nächste Sonnenfinsternis ist in Deutschland, die wir jetzt einfach so mal sehen könnten. Und das ist einfach wirklich erst am 3. September 2081.
Vor 12.000 Jahren hat sich dann die Welt auf einmal so, unsere Umwelt so schnell verändert. Jetzt irgendwie digitale Revolution, so Maschinenzeitalter, bla bla bla. Oder zweites Maschinenzeitalter, sagt man, glaube ich, so. Du weißt schon, moderne Welt,
ja,
so.
Ja, ja.
Das ging so schnell, dass wir uns daran nicht anpassen konnten. Also unser Gehirn konnte sich daran nicht anpassen. Und deswegen haben wir ein auf die Steinzeit optimiertes Gehirn in einer modernen Welt.
Das glaube ich bei manchen Leuten sofort.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hey ihr kleinen Mäuse, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa und bei mir ist natürlich heute auch wieder Jan. Hi Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist Psychologe, ich bin Physikerin und ja, wir sitzen hier ein bisschen zusammen und sprechen über Wissenschaft, über uns. Manchmal haben wir Gäste, heute haben wir keinen Gast dabei, aber wir sprechen ein bisschen so über die wissenschaftlichen Themen, die uns so interessiert haben diese Woche.
Jo. Yes. Was gibt's Neues, Lisa? Wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's?
Wie geht's, wie steht's? Mir geht's eigentlich gut. Also ich bin, letztes Mal habe ich in der Küche aufgenommen und man hat meinen Kühlschrank die ganze Zeit gehört. Jetzt bin ich im Schlafzimmer. Man wird wahrscheinlich den Boiler die ganze Zeit hören. Es ist einfach wirklich, also kein Zimmer dieses, also es gibt leider nur 3 Zimmer in dieser Wohnung und keines von denen ist geräuscharm momentan,
ja,
weil wir
scheiße.
Wohnen neben einer riesigen Baustelle, noch. Wir ziehen bald um.
Aber die ist doch jetzt nicht mehr, oder? Jetzt, wir nehmen ja jetzt gerade um, wann nehmen wir auf, 18 Uhr?
Ja, als wir gerade noch gesprochen haben vor 10 Minuten, waren die auf jeden Fall noch am Tüfteln da. Also die haben, die halten sich nicht so an, an normale Arbeitszeiten, wollen wir es mal so sagen.
Ja, ja, ja,
auch am Morgen nicht.
Dieses Land geht den Bach runter.
Ja, wirklich. Also die haben erstmal 4 Monate gar nichts gemacht. Nee, länger. 1 Jahr und 4 Monate gar nichts gemacht und jetzt sind sie halt Tag und Nacht am Arbeiten.
Habe ich auch bei mir vor der Tür. Ich dachte auch, das wäre vorbei. Schon vor einem halben Jahr.
Mhm.
Dann war so Pause und jetzt auf einmal wird richtig wieder gemacht und getan und gebohrt. Mhm. Und ich krieg's wirklich, also wenn man im Homeoffice ist und das den ganzen Tag haben muss, dann kann man echt froh sein, wenn Winter ist und man einfach das Fenster zulassen kann.
Mhm. So wie
Boah.
Du im Homeoffice.
So wie ich.
Ja, wie läuft's?
Wobei ich gerade echt gar nicht so, also ich bin immer noch sehr viel im Homeoffice.
Ja.
Aber normalerweise stört mich das ja so ein bisschen, weil ich eigentlich gerne unter Leuten bin.
Mhm.
Und wenn ich dann nur im Homeoffice bin, ist es immer ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig und auch so ein bisschen einsam. Aber jetzt gerade läuft es so auftragstechnisch sehr, sehr gut. Also ich bekomme jetzt so die ersten, oder nicht die ersten, aber ich bekomme jetzt endlich regelmäßig so Moderationsanfragen und dadurch bin ich dann ein bisschen mehr noch unterwegs und das ist ziemlich cool. Da merke ich immer, dass mir das richtig gut gefällt.
Das ist gut.
Das hat dann manchmal den Nachteil, dass, also wenn man irgendwo hinfährt und kann dann übernachten da, weil die Strecke, weil es irgendwie so weit ist, dass es sich nicht lohnt, am selben Tag wieder zurückzufahren, dann ist es immer chillig.
Mhm, ja.
Jetzt hatte ich am Montag eine Lesung in Moers, also da wurden so 2 Romane vorgestellt und ich sollte das irgendwie so als Psychologe, weil es um psychologische Themen ging.
Vorlesen?
Um so Familienkonflikte, nee, ich nur moderieren.
Ach so, okay.
Mit 2 Autorinnen auf der Bühne und das war eben dann nicht so weit entfernt, dass es sich gelohnt hätte, da eine Nacht zu übernachten. Aber halt schon so weit, dass es ein richtiger Struggle war, da hinzukommen. Was dann dazu geführt hat, dass ich einfach, es war irgendwie abends, so Lesungen sind ja oft abends, irgendwie 19 Uhr, dann waren wir irgendwie um, weiß ich nicht, 9:30 fertig oder so und ich muss halt noch nach Hause kommen.
Ja, klar.
So, und dann habe ich gedacht, ja, entspannt, dann fahre ich halt die 2 Stunden, im Auto wären es irgendwie 50 Minuten oder so, fahre ich halt die 2 Stunden noch mit den Öffis.
Fehler.
Alter, ich bin erstmal nach Krefeld gefahren, so von Moers nach Krefeld.
Ich weiß überhaupt nicht, wo Moers ist, ehrlich gesagt. Wo
bei
ist Xanten.
Das?
Bei Xanten? Warte mal, wirklich, da gibt, natürlich weiß ich, wo Xanten ist. Da gibt es das Römer-Schauspiel-Dingsbums. Da gibt es doch so ein, Da gibt es doch so eine Ausgrabungsstätte vom Limes, oder?
Das kann.
Da bin ich mit dem Lateinkurs zweimal gewesen. Da laufen so Leute in so Togas rum und so.
Geil.
Geil.
Ja, also es ist nördlich von Köln.
Ja.
Nördlich von Düsseldorf, so diese Ecke.
Okay.
So, es ist schon Pott. Ruhrpott.
Okay, und da kommt man nachts nicht mehr gut nach Köln zurück.
Ey, ich stand da, dann ich bin nach Moers, dann stand ich in Krefeld rum, halbe Stunde gewartet, dann steht die ganze Zeit so eine Verbindung an nach Köln und irgendwann kommt so Personal und sagt so zu mir, da war es schon irgendwie, weiß ich nicht, 11 oder 12 oder so.
Mhm.
12, glaube ich. Kommen die so an, ja, wir wissen gar nicht, warum das da steht, aber der fährt gar nicht nach Köln. So, dann stand ich da eine halbe Stunde. Dann musste ich mit der fucking U-Bahn nach Düsseldorf fahren. 40 Minuten stehe ich dann bei der U-Bahn, dann fällt die erstmal aus. Das heißt, ich stand nochmal 40 Minuten draußen rum und habe auf eine U-Bahn gewartet, die mich nach Düsseldorf gebracht hat, um dann von Düsseldorf mit dem ICE nach Köln zu fahren. Ich war einfach für eine Strecke, für die man mit dem Auto 50 Minuten braucht, einfach 4 fucking Stunden unterwegs.
Du.
Ich war um 2 Uhr nachts im Bett.
Nee, das ist, also ich bin eigentlich auch ein Fan von, wenn man zu Hause schlafen kann, immer zu Hause schlafen, ist eigentlich auch meine Devise.
Boah.
Aber nach so abendlichen Veranstaltungen nach Hause fahren, also ich habe das jetzt auch ein paar Mal gemacht dieses Jahr nach dem Science Pub Quiz, also einmal in Marburg und einmal in Frankfurt. Und beide Male hätten die uns auch ein Hotel angeboten und da war ich auch so, boah, nee, nächstes Mal einfach Hotel. Ja.
Ja, voll. Das Event hat total Spaß gemacht. Das war richtig
cool. Das ist jetzt natürlich das Wichtigste. So, war schön.
Das war schön. Und dann, der Rest liegt halt leider an der Deutschen Bahn. Naja, abgesehen davon geht's mir gut. Ich freue mich über ganz viele coole Sachen, die ich jetzt so machen darf. Das ist total.
Das ist
total
schön.
Nice.
Das ist schön. Da freue ich mich, wenn du dann auch noch mehr davon erzählst. Du, yes. Wenn du nachts unterwegs warst, diese Nacht. Dann hast du ja vielleicht mal nach oben geschaut und ein ganz besonderes Schauspiel beobachten können, oder? Kann das wohl sein?
War das der Mond?
Der Mond, ja, der Mond. Und was für ein Mond war es ganz genau?
War es der Supermond?
Der Supermond, genau. Also jetzt, wo wir aufnehmen, vor zwei, drei Tagen war der Supermond. Also vielleicht genau da, wo du in Moers warst, ehrlich gesagt.
Das kann gut sein.
Ja. Und weißt du, was ein Supermond ist? Hast du schon mal davon gehört? Weil ich habe oft das Gefühl, man hört von Supermond alle 2, 3 Monate, oder? Hast du auch dieses
man
Gefühl?
Man hört immer von irgendeinem speziellen Himmelsgestirns, Himmelskörper-Ding. So, das ist jetzt der Blutmond, das ist jetzt der Supermond, bald kommt die Mondfinsternis, dann gibt es noch die Sonnenfinsternis, aber die ist wirklich nur sehr selten irgendwie so. Mhm. Also ständig ist irgendwas.
Ständig ist irgendwas. Ich hab das auch gedacht und dachte ich so, okay, so ein bisschen über Astronomie kenne ich, also ich habe das Grundmodul Astronomie belegt, aber trotzdem wusste ich nicht mehr so ganz genau, was war. Und deswegen dachte ich, muss das jetzt einmal für ein für alle Mal klären, was der Supermond ist.
Mhm.
Und der Blutmond und die Sonnenfinsternis und alles pipapo.
Okay.
Hast du Bock drauf?
Klär uns auf.
Sehr gut. Also erstmal finde ich richtig toll am Supermond. Der Supermond bedeutet, dass der Mond sehr groß ist. Das haben wir uns ja schon, konnten wir uns schon vorstellen. Das passiert, weil der Mond nicht, die Erde nicht in einem perfekten Kreisbahn umdreht, sondern auf einer Bahn, die leicht elliptisch ist, so wie die Erdumlaufbahn auch. Und dann kann es natürlich sein, dass der mal näher ist an der Erde und mal weiter weg von der Erde. Mhm. Ne? Und was ich am besten daran finde, ist, ich habe ein paar Sätze von so einer Astronomin gelesen aus Bensheim. Und die hat beschrieben, dass es kann schon sein, der Mond ist dann so 15% größer. Oder so, also ungefähr so 10-15% größer sieht der aus.
Mhm.
Aber dieser Supermond-Moment, diese 15%, das ist meistens so wenig, dass es gar nicht wirklich, also dass es gar nicht unbedingt so einen großen Unterschied für uns jetzt macht. Das fand ich schon mal super.
Ich glaube, dass ich das auch gesehen habe vor ein paar Tagen. Da hat Leon dann irgendwie so, mein Freund hat dann irgendwie gemeint, guck mal, der Mond ist voll groß. Und dann habe ich so gedacht, ich lag da so gerade und dachte so, ist es es jetzt wert, aufzustehen? Und dann habe ich mich so aufgerafft, habe so geguckt, ah ja.
Ja, also es ist schon größer, aber es ist nicht unbedingt, und größer und heller auch, es ist näher dran, aber es ist gar nicht unbedingt wahrnehmbar. Und diese Astronomin hat dann nämlich auch gesagt, dass so Effekte wie zum Beispiel, ob der Mond nah am Horizont ist oder ob der nah an anderen Objekten dran ist, so an Hochhäusern oder so, das erhöht die Wahrnehmung viel mehr, ob wir ihn groß wahrnehmen oder nicht. Also dass es so eher was Subjektives ist, sozusagen.
Das gibt es auch bei der Sonne manchmal, oder? Nee, oder war es immer mit dem Mond?
Das kann sein.
Also wenn es näher dran ist, dann denken wir, wenn es näher am Horizont ist, denken wir, es ist größer?
Ja, genau.
Weil wir einen Vergleichsmaßstab haben.
Genau, es ist so stelle ich es mir auch vor, ja. Und dass dieser Effekt, ja, der ist viel größer als der Effekt vom Supermond. Und das finde ich einfach hervorragend. Also ja, der Supermond ist eigentlich ein bisschen Scam, würde ich sagen.
Richtige Hoax.
Ein bisschen schon eine Hoax. Also das fand ich extrem gut. Ja, aber es ist ein bisschen eher Pop-Astronomie, würde ich sagen.
Okay. Und was ist der Blutmond?
So, der Blutmond ist jetzt ziemlich was Cooleres, finde ich.
Okay.
Weil der Blutmond, da sind auch ein paar Sachen, müssen dafür gelten. Und zwar ist es eine Mondfinsternis. Mhm. Das heißt bei uns einfach Blutmond manchmal.
Okay.
Also
das heißt, irgendwie wird er verdeckt.
Genau, der Mond wird von der Erde verdeckt. Also es ist Sonne, Erde und Mond sind in einer Linie. Also die Sonne, also das Licht der Sonne wird durch die Erde blockiert. Weil der Mond leuchtet ja für uns nur, weil er von der Sonne angeschienen wird.
Ja.
Und wenn die Erde den blockiert, dann wird er halt dunkel eigentlich. Aber bei dieser Art Mondfinsternis bewegt sich der Mond durch den Schatten der Erde und wird nicht schwarz, sondern rot. Also das hast du schon mal gesehen, so ein Blutmond?
Ich glaube, ich weiß gerade nicht, ob es Fotos gewesen sind oder ob ich es wirklich gesehen habe mit eigenen Augen. Mhm, ich kann mich gerade nicht erinnern.
Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesehen habe. Obwohl das kommt schon häufiger vor als eine Sonnenfinsternis, aber ich glaube, ich habe es selber auch noch nie gesehen tatsächlich. Und zwar ist es so, dass das Sonnenlicht, was ja von der Erde eigentlich blockiert wird, geht aber noch mal so durch die Erdatmosphäre durch.
Aha.
Und erreicht dann den Mond durch die Erdatmosphäre durch. Also das wird so durch die Erdatmosphäre gestreut. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Streuung so und Beugung von Licht noch auskennst, aber rotes Licht wird sehr, sehr stark gebeugt und blaues Licht wird nicht so stark gebeugt.
Und dann kommt nur das Rote an.
Und nur das Rote schafft es dann bis zum Mond. Und deswegen wird der Mond rot.
Ah, okay, geil.
Das ist wie beim Sonnenuntergang. Deswegen ist beim Sonnenuntergang auch die Sonne rot. Rother. Oder der Horizont.
Genau. I see.
Mhm.
Ich dachte, das hat irgendwas mit so vielleicht irgendwelchen Partikeln in der Luft zu tun. Also so irgendwie, manchmal gibt es auch so Phänomene, dass irgendwie so viel Wüstenstaub oder so in der Luft ist, dass der dann angestrahlt wird und reflektiert. Und dann sieht irgendwie der Dunst so rötlich aus.
Ja, das ist auch so. Also je mehr Staub oder Partikel du hast in der Atmosphäre, desto röter wird es auch, desto mehr Streuung bekommst du.
Okay,
Das stimmt, ja.
Dann können wir uns ja in Zukunft auf richtig schön viele Blutmonde freuen. Richtig schön starke Blutmonde.
Starke Blutmonde, genau, besonders intensive Blutmonde. Genau, also es ist ein bisschen wie ein Sonnenuntergang auf dem Mond, kann man sich vorstellen, der Blutmond.
Vielleicht sollten wir mal eine eigene Folge zum Mond machen.
Also wir können gerne mal eine extra Folge über den Mond machen, weil auch natürlich viele Mythen sich um den Mond bewegen. Wie zum Beispiel, dass man schlechter schläft. Haben wir mit Christine Blume drüber gesprochen, ne? Ob man beim Mond schlechter schlafen kann, weil das Einfluss auf deine Blase hat oder so, ist der Mythos, glaube ich.
Aber ich glaube, es gibt tatsächlich, sie hat doch gemeint, da gab es tatsächlich irgendwie einen Zusammenhang, den man aber nicht erklären kann.
Genau, wahrscheinlich, weil Leute sich da reindenken, dass das halt einen Unterschied macht.
Ja, aber sie meinte auch, man hat eigentlich bei diesen Studien ausgeschlossen, dass sie das wissen konnten, wann Mond ist. Wann Vollmond ist. Ist heute wieder Mond.
Okay, na ja, gut.
Okay. Mhm.
Also spannend auf jeden Fall.
Ja, voll.
Und jetzt zu Sonnenfinsternis passt jetzt nicht so ganz rein, aber ich dachte, ich sag's jetzt einfach nochmal dazu, weil ich überhaupt, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, außer der Tatsache, dass ich gesehen habe, es ist wieder Supermond bei Tagesschau, ja, und dachte, mein Gott, wie oft denn noch?
Ist denn schon wieder Supermond?
Stell dir vor, es ist Supermond und keiner geht hin. War, dass mein Cousin mich besucht hat und erzählt hat, dass er mit seiner Familie im nächsten Jahr im August, am 12. August, nach Spanien reist, weil da eine Sonnenfinsternis ist.
Ah, okay.
Und krass. Es war eine totale Sonnenfinsternis. Mhm. Und meine erste Reaktion war, ach, Sonnenfinsternis, ja, bei Gott, passiert ja auch andauernd wie Supermond.
Ja.
Aber dann habe ich mal geguckt, wann die nächste Sonnenfinsternis ist in Deutschland, die wir jetzt einfach so mal sehen könnten. Und das ist einfach wirklich erst am 3. September 2081.
Ja, krass. Aber eine haben wir ja schon mitbekommen.
Ja, und zwar 1999 war auch schon eine Sonnenfinsternis in Deutschland. Du erinnerst dich da noch dran?
Also ich kann mich erinnern, dass wir so auf so einem Feld standen und ich so eine Brille hatte und mir vorher auf jeden Fall ganz, also so ein bisschen wie so eine, wie so ganz früher diese 3D-Brillen im Kino oder auch so diese, die so bei irgendwelchen Kindermagazinen so dabei waren. Mhm. Weißt du, so diese Pappbrillen mit diesem, dann so eine Folie drin, die habe ich bekommen und da wird mir ganz doll gesagt, ja, du darfst auf gar keinen Fall ohne diese Brille in die Sonne gucken.
Das ist auch richtig.
Und ja, ich habe aber da gedacht, wenn ich das jetzt einmal kurz eine Sekunde mache, bin ich blind, komplett blind. Mir brennen so die Augen sofort weg. Ganz tolle Angst gehabt.
Oh nein. Aber
ich war halt 7. Ja. 7 oder 6 oder so.
Ja, ich war 8 und ich hatte, es gibt ein ganz tolles Foto von mir und meiner Freundin Svenja, wie wir auf dem Balkon von ihren Eltern stehen und beide so eine Schweißerbrille von unseren Vätern haben. Also noch nicht mal diese coolen Schweißerbrillen, die so, also die wie eine Brille sind, sondern dieses Visier, was man so mit einer Hand so festhalten muss oder so ein ganz kleines Ding, wo man so durchgucken kann. Vielleicht finde ich das Foto dann.
Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, und dann stehen wir beide so da und man sieht unsere Gesichter natürlich gar nicht und ich erinnere mich nicht mehr dran, aber meine Cousine, die dann auch am Samstag da war, die ist ein bisschen älter als ich und die hat gesagt, dass man das damals bei uns gar nicht sehen konnte. Also die kommt ja auch aus meiner Heimat und die meinte, bei uns konnte man es gar nicht sehen. Aber vielleicht war es bei dir in der Gegend besser.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich es dann gesehen habe. Also ich glaube, für mich war auf jeden Fall das viel interessanter und verrückter, dass da so alle draußen waren.
Ja.
Und alle standen so rum und es war auf jeden Fall so kompletter Ausnahmezustand.
Ja.
Daran kann ich mich erinnern, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, irgendwas gesehen zu haben. Ist es dann kurz auch dunkel?
Ja, es ist richtig dunkel, ja. Weil der, also
ja,
es
ich
ist
kann
ja
mich überhaupt nicht dran erinnern.
Mond und, also der Mond schiebt sich zwischen Sonne und Erde.
Ja, und man kann dann, man sieht dann wie so einen Ring ganz kurz, oder?
Genau, man sieht dann einen Ring. Also es gibt ja auch partielle Sonnenfinsternisse, Finsternissen, wo der Mond halt nur partiell die Sonne bedeckt. Also da erinnere ich mich auch noch an eine, die auch
partiell
so
heißt teilweise.
Teilweise, genau. Zum Beispiel die jetzt am 12. August 2026, die wird man auch in Deutschland partiell sehen. Aber halt in Südspanien und so wird man die ganz komplett sehen. Und da sieht man den
Ring.
Ja,
aber das sieht ja dann trotzdem crazy aus wahrscheinlich.
Ja, bestimmt. Also ich dachte auch so, würde ich da hinfliegen dafür?
Nee.
Nee, du auch nicht, oder?
Nee.
Nee. Nee. Aber dann, als ich gesehen habe, die nächste Chance, die ich hätte, wäre 2081.
Ja.
Ja, vielleicht mache ich das auch noch mal so mit 50 oder so, dass ich da mal hinfliege und dann das angucke. Okay, du meinst, ich habe noch genug Chancen.
Am 3. September 81. Machen wir Live-Podcast von der Sonnenfinsternis.
Sehr gut, ja. Das ist ein Deal. Ja, das war jetzt mein kleiner Einschub.
Mein kleiner Einput. Ja, interessant, ey.
Ja, oder?
Ja, voll. Ich versuche gerade eine gute Überleitung zu finden zu meinem Thema, aber ich finde keine.
Tja, dann musst du wohl einfach einen Cold Cut machen.
Cold Cut.
Oh, ich wollte noch eine Sache erzählen, die gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Aber mir ist, heute oder gestern ist der Sexiest Man Alive gekürt worden.
Aha.
Und es ist der erste schwule Mann.
Ach, guck mal.
Ja.
Wer denn?
Ja, rate mal. Bist du so, kennst du dich so mit Schauspielern und Filmen aus? Ist ein Schauspieler?
Eigentlich schon, aber, also eigentlich ja, aber ich müsste jetzt gerade, mir kommt jetzt nicht direkt jemand in den Kopf.
Okay, soll ich es dir sagen?
Sag mal, wo der mitgespielt hat.
Bridgerton.
Ah ja, gut, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
Und bei Wicked.
Ach, der, oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Der Typ von Wicked, genau. Jonathan Bailey. Ja.
Ach, das ist eine Gay-Maus.
Das ist eine Gay-Maus, genau.
Ja.
Und das ist Sexiest Man Alive. Und der erste schwule Sexiest Man Alive, also zumindest von dem man weiß.
Schön.
Ja, das finde ich auch schön.
Sieht ein bisschen aus, wenn man ihn so googelt, könnt ihr ja mal machen gerade. Sieht ein bisschen, also zumindest auf den Bildern hier, hat er sowas von Orlando Bloom früher.
Na ja.
Auf Mana, komm. Also wenn ich dir jetzt mal das zeigen würde, was ich hier sehe.
Zeig gerne her. Ich bin Fan, by the way.
Von Jonathan Bailey?
Ich finde den richtig toll, ja.
Ich habe den dann nur in Wicked gesehen. Da fand ich ihn auch cool. Na gut, wie dem auch sei. Good to know.
Oder?
Ich gucke gerade, ob man vielleicht eine kleine Brücke bauen kann von Homosexualität zu meinem Thema.
Oh ja, okay, alles klar. Ja, dann bin ich froh, dass ich die Brücke geliefert habe.
Ja, ich weiß nicht, ob du das auch häufiger so angezeigt bekommst, so irgendwelche, ja, wahrscheinlich nicht angezeigt bekommen, aber du hast so mitbekommen, dass es gerade so meistens Männer gibt, ein bisschen so ein Trend, die so irgendwie behaupten, dass Frauen und Männer irgendwie so von Natur aus sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Rollen und so einnehmen, ja. Und das ist ihnen einfach so in die Wiege gelegt und sowas so in Richtung so Mütter oder Frauen haben halt so den Mutterinstinkt und
ja,
so.
Ja, die können auch besser multitasken.
Ja, so Zeugs.
Ja.
Und die berufen sich ganz oft auf die Evolutionspsychologie.
Ah, okay. Mhm.
Also Evolution haben wir alle schon mal gehört.
Ja, ich glaube, das musst du nicht näher erklären, was das bedeutet.
Genau, und Evolutionstheorie ist natürlich eine total etablierte und auch seriöse Wissenschaft. Mhm. Und Evolutionspsychologie ist im Prinzip die Anwendung von Evolution auf unser Gehirn.
Ist das so ein bisschen auch dieses Survival of the Fittest dann fürs Gehirn?
Ja, genau, also so, dass sich unser Gehirn hat sich irgendwie in der Steinzeit entwickelt, im Pleistozän, da sind wir einfach, da gab es, also ich meine, Menschen gibt es seit 300.000 Jahren Stand jetzt,
ja.
Und das fällt so in die Zeit des Pleistozän. Und diese Pleistozän hat dann vor 12.000 Jahren aufgehört, mit dem Beginn der Neuzeit. So in dieser Zeit ist sie so die Idee, in der Zeit haben wir uns, gab es die ersten Menschen, wir haben uns entwickelt, unser Gehirn ist perfekt an diese Zeit angepasst. Und vor 12.000 Jahren hat sich dann die Welt auf einmal so, unsere Umwelt so schnell verändert.
Mhm.
Sesshaftigkeit, industrielle Revolution, jetzt irgendwie digitale Revolution, so Maschinenzeitalter, bla bla bla. Oder zweites Maschinenzeitalter, sagt man, glaube ich, so, du weißt schon, moderne Welt,
ja.
So.
Ja, ja.
Das ging so schnell, dass wir uns daran nicht anpassen konnten. Also unser Gehirn konnte sich daran nicht anpassen und deswegen haben wir ein auf die Steinzeit optimiertes Gehirn in einer modernen Welt.
Das glaube ich bei manchen Leuten sofort.
Und aus dieser Idee leitet man eben ab, dass wir mit vielen Dingen heute nicht zurechtkommen, weil unser Gehirn nicht dafür gemacht ist.
Mhm.
Und das ist erstmal einfach ein Teilgebiet der Psychologie, wie es viele gibt. Nur, dass das nicht so den allerbesten Ruf hat, weil das halt oft sehr spekulativ ist. Ne? Wir können nicht in die Vergangenheit reisen und uns die Lebensumstände genau angucken.
Mhm.
Wir haben auch keine Gehirne von damals. Wir wissen nicht genau, wie war denn das Gehirn vor 12.000 bis 300.000 Jahren?
Ja, so. Ja.
Das aber es sind halt oft so ganz einleuchtende Erklärungen, sowas wie, das fängt dann irgendwie bei Instinkten und Reflexen und so an. Also klar kann man Lidschlussreflex, kann man gut evolutionär bedingen, evolutionär erklären. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn jetzt was ganz Schnelles auf dein Auge zurast, dann wirst du das Auge instinktiv, hast du so einen Reflex, dass zumachen, sich schließt.
Ja.
Das ist ein Schutzreflex. Oder wenn ich dich erschrecke, dann gibt es so eine typische Schreckreaktion, dass du so die Schultern hochziehst und den Nacken anspannst und vielleicht so die Augen kurz zumachst, einfach um so diesen sehr verletzlichen Schulterbereich zu schützen und so. So,
ja.
Solche Sachen. So, macht Sinn, dass wir die irgendwann entwickelt haben, weil die das nicht gemacht haben, die haben halt mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit überlebt.
Das sind doch auch so Leute, die dann sagen, deswegen haben wir Angst vor Spinnen.
Ja, aber das ist ja noch seriös.
Nee, aber das kann ja auch sein.
Das ist ja noch
ich
recht
sag
seriös.
Ja nur, das sind solche ja, genau. Leute, das ja. stimmt ja wahrscheinlich ja, ja, genau. auch, dass Menschen Angst vor Spinnen genau. haben, weil die halt früher gefährlich waren für uns.
Ist eine Theorie, Theorie.
Okay. Genau. Ich weiß nicht, was Theorie also ist und was bewiesen ja, nee, ist. Nee. Merkst du schon.
Ja, nee, das kann man nicht so gut, so richtig gut beweisen, ja, das ist ja, halt das Problem
verstehe.
Daran. Aber es sind oft plausible Herleitungen und natürlich ist unser Gehirn auch durch Evolution entstanden und natürlich haben gewisse grundlegende Funktionen des Gehirns eine überlebensnotwendige oder erhöhen unsere Überlebenschancen.
Ja,
ne, wenn ich keine Angst habe, dann werde ich halt gefressen. So ganz basic. Wenn ich mich nicht für andere interessiere,
bist du ausgestoßen.
Dann werde ich ausgestoßen oder ich habe einfach schlechtere Überlebenschancen
ja,
als in
ja.
der Gruppe. So, das ist alles also geschenkt, ne? Das würde kaum jemand bezweifeln.
Mhm.
Okay, wir machen es mal so ganz konkret fest an so einem sehr komplexen Sozialverhalten, jetzt zum Beispiel Fürsorge für Kinder.
Mhm. So. Okay, ja.
Da würde jetzt die Evolutionspsychologie sagen, es gibt in unserem Gehirn ganz spezifische Regionen, die sind für ganz spezifische Probleme oder ja, Aufgaben zuständig.
Mhm, mhm. ja.
Die haben sich
Klar.
in der Steinzeit entwickelt, weil wir immer wieder mit diesen Problemen, mit diesen Aufgaben konfrontiert wurden. Also es gibt vielleicht ein Modul für Partnersuche, ein Modul für Fürsorge, ein Modul für Jagd, ein Modul für, weiß ich nicht, Pflanzen sammeln oder so ein Zeugs.
Aber es ist doch auch so, dass es so Areale gibt, so, die sich eher um Gefühle kümmern
genau.
und welche eher so um motorische Sachen.
Genau, also
so.
Man kann, es gibt auf jeden Fall spezialisierte, hochspezialisierte Bereiche im Gehirn, wie zum Beispiel das Broca-Areal oder das Wernicke-Areal für Sprachverständnis und Sprachproduktion. Es gibt mhm. auch einen Bereich, der heißt Fusiform Face Area. Das ist für Gesichtserkennung. So. Also
ah,
man
okay.
kann teilweise nachweisen, so da gibt es irgendwie so sehr spezialisierte Bereiche. Und die Evolutionspsychologie geht
ja,
halt so weiter.
Ja.
Unser ganzes Gehirn besteht eben aus diesen sehr spezialisierten Bereichen und es gibt deswegen zum Beispiel auch eins für Fürsorge. Für elterliche Fürsorge. So.
Mhm.
Und es gibt Studien, die haben versucht, das zu finden, dieses Areal. Ich kann es mal so von einer erzählen. Da hat man Paare untersucht mit dem ersten Kind. Und man hat heterosexuelle Paare untersucht, bei denen sich die Frau hauptsächlich um die Betreuung kümmerte und der Mann so die sekundäre Betreuung übernimmt.
Ja.
Und dann
ja.
haben sie sich Paare angeschaut, homosexuelle männliche Paare, also zwei Väter, bei denen auch einer die primäre Betreuung des Kindes übernimmt. Und die haben sich erstmal so angeguckt, haben erstmal so die in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause beobachtet und so unabhängige Gutachter raten lassen, wie gut die so mit ihrem Kind harmonieren. So, da kommt erstmal nichts Überraschendes raus. Die sich mehr um das Kind kümmern, harmonieren
besser.
So, und zwar harmonieren
ja.
die Mütter, die primär betreuenden Mütter, besser als ihre Männer.
Ja,
und
klar.
bei den homosexuellen Paaren
ja.
sind auch die primär betreuenden besser als die sekundär betreuenden. Und die primär betreuenden
ja.
Mütter, die sind so gut wie die homosexuellen primär betreuenden. Also einfach die primären Bezugspersonen sind besser. So. No shit.
Ja, ja, klar.
So.
Ja, es ist
genau.
keine Überraschung.
Interessant ist es, wenn man sich die Gehirnaktivität anschaut, während die ihre Kinder sehen. Da hat man denen dann so Videos gezeigt, also man hat da Videoaufnahmen gemacht von den Kindern, auch in Interaktionen mit den Eltern und hat denen das dann gezeigt, während die im Hirnscanner lagen.
Mhm.
Und da zeigt sich bei allen erstmal so ein elterliches Netzwerk, also eine bestimmte typische Gehirnaktivität, die man feststellen kann. Ein Teil emotionale Verarbeitungsnetzwerk, ein Teil, das nennt man so, sozial-kognitive Verarbeitungsnetzwerke.
Mhm.
Und das zeigt sich erstmal bei allen. Interessanterweise
cool, ja.
zeigt sich aber bei den, wir gucken uns jetzt erstmal nur Mütter, also heterosexuelle Paare an, Mütter, Väter. Da zeigt sich bei
ja.
den Müttern mehr Aktivität in den emotionalen Zentren und bei den Vätern mehr Aktivität in den sozial-kognitiven. Denkt man erstmal so, ah ja, interessant, das ist ja auch so, mit Frauen sind ja so emotional, Männer sind ja so rational, ne? Das passt erstmal zu diesem Klischee. So.
Ja, passt gut
genau.
ins Klischee rein auf jeden Fall.
Und wenn man sich jetzt aber die homosexuellen Väter anschaut, dann, also die primär Betreuten, dann zeigt sich da eine Mischung aus beiden. Und zwar zeigt sich genauso viel Aktivität in den emotionalen Zentren wie bei den Müttern. und genauso viel Aktivität in den sozial-kognitiven wie bei den Vätern, bei den anderen heterosexuellen Vätern. Also eine Mischung aus beidem.
Ah, okay. Bei beiden Partnern.
Nur bei den Primärbetreuenden.
Okay, nur bei den Primärbetreuenden. So. Ah.
Das heißt, was man daraus jetzt schließen kann, oder was die AutorInnen daraus schließen, ist Folgendes. Es scheint bei den Müttern, das zeigen auch andere Studien, so etwas zu geben wie eine bestimmte Gehirnaktivität, die durch Geburt und Schwangerschaft stattfindet. Also die wird, das sind bestimmte Areale im Gehirn, die dadurch irgendwie aktiver werden. Neurobiologisch im Prinzip. Aber wenn Männer sich um Kinder kümmern, dann werden diese Bereiche auch aktiv. Das heißt, selbst wenn es evolutionär so wäre, dass Mütter sozusagen eine neurobiologische Aktivität haben im Gehirn, also automatisch irgendwie sich so auf Kinder einstellen, dann wird das durch Fürsorge bei Vätern auch aktiviert.
Also ist es ja eigentlich voll der Knick bei den EvolutionspsychologInnen jetzt, oder?
Weil, also es würde zumindest bedeuten,
ja,
kümmere dich ja trotzdem
Gehirn kann
drum.
Ja das Gleiche erreichen.
Dein Gehirn kann das auch.
Ja, das Gehirn ist ja fähig, genau das Gleiche zu leisten, wie das weibliche Gehirn in dem
Evolution, das ist ja auch, wenn man jetzt mit Evolution argumentieren möchte, dann ist das ja genauso evolutionär angelegt, dass das Gehirn so flexibel und anpassungsfähig ist.
Ja, das stimmt natürlich.
Das fand ich irgendwie so ganz interessant. Also, ich habe da ja eine Quarks-Folge drüber geschrieben und mein Fazit ist so ein bisschen, wir können das nicht so gut belegen, dass sich, also wir wissen, unser Gehirn ist extrem anpassungsfähig, zeigen Studien immer wieder. Wir wissen auch, wir haben bestimmte Tendenzen. Na, also wir werden wahrscheinlich wir werden immer süßes und fettiges Essen irgendwie geil finden wahrscheinlich und wir werden immer uns im Schnitt auf jeden Fall für andere Menschen interessieren. So.
Ja.
Und wir werden wahrscheinlich auch, sehr, sehr viele Leute werden wahrscheinlich Lust auf Sex haben und so, also so irgendwelche, es gibt so gewisse Leitplanken. Also man bewegt sich innerhalb von gewissen Leitplanken,
die kann man einfach nicht ändern.
Aber wenn es dann ans Spezifische geht, wie zum Beispiel sowas wie elterliche Fürsorge oder so, da ist es halt ganz entscheidend, was wir machen. Und unser Gehirn passt sich dann daran an. Und
ja, das ist cool.
Das ist genauso evolutionär bedingt. Es ist genauso evolutionär bedingt, dass unser Gehirn so anpassungsfähig ist. Und wahrscheinlich war das sogar der entscheidende Grund, warum wir so erfolgreich sind, dass unser Gehirn so anpassungsfähig ist.
Ich meine, bei den Steinzeitmenschen kam es bestimmt auch mal vor, dass der Vater mal auf das Baby aufpassen musste.
Da müsste ich jetzt spekulieren, aber ich glaube, dass das, also da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber ich meine, so im Hinterkopf, ich meine, ich habe da Sachen auch so kurz überflogen oder zumindest zugelesen, dass es Hinweise darauf gibt, dass Menschen eigentlich seit jeher verschiedene Fürsorgekonstellationen hatten. Also dass es ein großer Vorteil ist, dass es nicht immer die Mutter sein soll, wie bei manchen anderen Tierarten oder bei vielen anderen Tierarten, sondern dass jeder Mensch im Prinzip diese Rolle übernehmen kann.
Ja, klar.
Und deswegen frage ich mich immer ehrlich gesagt so ein bisschen bei diesem Thema, ja und? Also
ja, Leute benutzen das halt, um ihre Agenda zu erklären, oder?
Genau, und das ist für mich immer so der Grund. Also deswegen bin ich da immer sehr skeptisch, weil wir können es nicht gut belegen. Es ist eine Spekulation, die klingt immer sehr plausibel, aber ich kann sehr viele plausible Erklärungen für Dinge finden.
Ja, und das stimmt.
Deswegen ist es eigentlich eine schöne Erkenntnis, dass die Evolution uns so einen anpassungsfähigen Glibberbollen da oben reingezaubert hat.
Das ist doch schön, oder? Das ist doch schön.
Total.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Finde ich irgendwie interessant. Also ein interessantes Thema auf jeden Fall.
Total, total cool. Und man sieht ja immer mal wieder solche Leute, die genau sowas sagen. So, die Frau
echt,
ist
ey,
einfach
passt
anders
auf, wenn
programmiert.
Ihr da so, genau, wenn ihr da so irgendeinen super spezifischen Kram mit so irgendeiner komischen, super spezifischen Erklärung seht oder hört, das ist wirklich Bullshit.
Abschalten.
Abschalten. Und jetzt abschalten.
Genau.
Naja. So.
So.
Sollen wir da einen Deckel drauf
machen? Den Sack zumachen.
Den Sack zumachen.
Ja, gerne.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Abonniert gerne unseren Podcast Was bloß Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mögt, das wäre ganz, 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 ganz prima klasse, dann könnt ihr uns auch gerne eine Sternebewertung schreiben. Das ist nämlich für uns total hilfreich. Es pusht den Podcast und freut uns einfach. Und dann könnt ihr auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen, auf dem vom Podcast, auf Lisas und auf meinem. Die findet ihr alle in der Beschreibung. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren. Tschüssi.
Ciao.